Ihr seht auf jeden Fall gut aus von der Wellenform. Das ist schon mal schön.
Hast du gerade? Wir sehen aber auch nur von der Wellenform aus.
Nur von der Wellenform.
Ja, wirklich. Ja.
Absolut. Deshalb ist das ja auch ein Podcast und kein YouTube-Video, ne?
Die Wellenform ist sexy. Ja, lieber Wellenform als Birnenform.
Noch mehr AI-Technologie, damit wir auf YouTube erscheinen können.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
So Avatare oder so. Obwohl, gibt's ja, glaube ich, schon. Ah, egal. Wir schweifen ab.
Freut ihr euch auch so sehr auf das Thema wie ich?
Ich freue mich richtig auf das Thema.
Total. Du musst uns heute carryen, Stefan.
Oh Gott.
Und wir sind ganz gespannt.
Ein Top-Thema, kann man schon sagen.
Wir sind ganz gespannt, was du uns auf den Tisch bringst.
Ein Top-Thema.
Ja, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute über die Top-Themen für Brettspiel-Podcasts.
Ja.
Ich hoffe, der Stefan hat ein paar mitgebracht.
Die Top-Themen für Brettspiel-Podcasts, hast du gesagt.
Jetzt habe ich dich eiskalt erwischt, ne?
Ja.
Hast du kurz geglaubt? Nein, es geht natürlich um die Top-Themen in Brettspielen für uns. Themen, wo wir sagen, wenn ein Brettspiel dieses Thema hat, dann müssen wir es zumindest uns anschauen, ob es was können könnte. Und ich bin ganz gespannt, ob wir überhaupt Überschneidungen haben. Gerade beim Stefan kann ich es gar nicht
davon aus, ja.
Ich bin total gespannt auf Stefans Beiträge, auf deine natürlich auch, Simon, aber bei Stefan, der war so zögerlich bei dem Thema, da bin ich ganz gespannt, was er sich da jetzt...
Ich habe alles gegeben, um das Thema zu vermeiden, aber habe mich dann der Demokratie gebeugt, der Mehrheit.
Ja. So läuft das.
Und freue mich auf die Folge.
Schauen wir mal, was wird.
Genau. Los geht's.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Ja, wer soll denn anfangen heute bei dieser wunderbaren Themenfolge? Top 3 Themen in Brettspielen oder Themenbereiche in Brettspielen.
Oder Themen, die wir gerne öfter sehen würden auch.
Genau, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall auch. Oder von denen wir nicht genug bekommen können.
Mhm.
Ich hoffe, wir haben das Thema jetzt auch alle gleich verstanden. Thomas, möchtest du anfangen und deinen ersten Themenbereich präsentieren, wo du sagst, Da bin ich direkt hellhörig, da gucke ich direkt mal rein.
Ja, ich fange mal an. Als einer der Hauptvertreter, der das Thema für heute haben wollte, fange ich damit an. Und mein erstes Thema, das ich liebe, das zu wenig, also eher aus der Ecke ist zu wenig vertreten, ist Castle Siege, das heißt Schlossbelagerung, und zwar kompetitiv, am besten asymmetrisch, 2 Spieler, einer Angreifer, einer Verteidiger. Da gibt es nicht so viele, wie man meinen würde. Es ist so ein bisschen eine Lücke, ne, die ich mir am liebsten würde ich mir wünschen, es wäre so ausgefüllt wie, keine Ahnung, durch ein Spiel wie Netrunner. Ja, also wenn du das ganz abstrahierst und beide Augen zukneifst, dann ist es ja Angreifer und Verteidiger, ne, der hinter seinen dicken Wänden aus Eis sitzt oder sowas. Und da dachte ich mir so ein Retheme davon, aber ein Spiel, das es so angehen würde, mittelalterliche Burgen und so, irgendwie fasziniert mich das. Ich mag Mittelalterthemen sowieso, und da so im Schloss zu sitzen und so ein Helmsklamm-Gefühl haben, das ist schon gut. Es gibt Spiele, die das machen. Ich kenne Stronghold von Portal Games oder von Stronghold Games? Von Ignazi, ich kann seinen Nachnamen leider nicht gut aussprechen, aber das ist entsprechend des Autors zu fiddly. Leider, das ist zu friemelig.
Hast du es gespielt?
Ja, ich habe den, tatsächlich habe ich die zweite Edition davon gespielt.
Also
vor der Undead. Ist ja ein bisschen kompliziert, die Geschichte. Es gab eine erste Edition und dann gab es eine zweite nicht ohne Fantasy, ich meine, das ist auch mit Orks und so, aber es ist egal, weil es ein Klötzchen auf dem Feld. Das habe ich gespielt und das ist leicht anders als Undead, habe ich nur gelesen. Und mich da jetzt nicht mehr, ich weiß, dass die Regeln lesen wirklich die Hölle war. Also die sind speziell bei ihm einfach. Und er sagt das auch so, ja, wenn du mal ein Spiel spielen willst, musst du dich da durchfuchsen. Er ist so ein bisschen dünnhäutig, wenn das Thema angesprochen wird. Und da habe ich mich nicht nochmal rangewagt tatsächlich. Eigentlich wäre es das so, ne? Nur ich scheue da diesen Aufwand. Und ich meine, Stronghold habe ich irgendwann verkauft. Es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, warum. Ich glaube, wegen der Regelhürde und Ermangelung von Mitspielern, die so viel Bock auf das Thema haben wie ich. Ich hätte einfach gerne ein Kartenspiel in die Richtung. Ich habe meine Lücke selber ausgefüllt, ein bisschen mit Wargames dabei. Freedom ist das ja. Dieses, wo ein griechischer Aufstand gegen das Osmanische Reich praktisch sich auflehnt, das dann mit so einer kartengesteuerten Wargame-Mechanik daherkommt, macht das auch ganz gut und alles, ist aber noch nicht das Top-Mittelalter-Ding dabei. Ich warte dann noch auf das perfekte Spiel. Ne, sowas wie After the Empire, weiß ich, gibt's auch, muss ich auch mal ausprobieren, ist aber nicht kompetitiv genug. Ne? Also, meine ich.
Muss es denn für dich unbedingt Castle Siege sein? Oder würde es sowas auch wie Keep the Heroes Out, also quasi Tower Defense, tun?
Das wäre eine Mechanik eher.
Das wäre eine Mechanik und die habe ich ja bedient. Also das habe ich ja und Tower Defense gibt's andere. Ich meine wirklich dieses Head-to-Head Angreifer und Verteidiger. Ne, das, was ich tue, das beschützt mich hier hinten und das, was du tust, das damit habe ich nicht gerechnet. Tunnel, wer konnte damit das ahnen? Und jetzt bist du drin, was mache ich jetzt? Ne?
Also, okay.
Und eigentlich als schnelles Kartenspiel aufgreifen, glaube ich.
Ich habe tatsächlich Stronghold auch damals gespielt und stimme dir dazu, die Regeln waren eine absolute Katastrophe. Mhm. Also dadurch hat das Spiel auch keinen Spaß gemacht, weil du auch immer wieder reingucken musstest und es war wirklich eine Qual. Ich fand es aber auch gar nicht so spaßig beim Spielen dann, dass ich gedacht hätte, ich müsste mich da richtig reinfuchsen, weil ich bin tatsächlich auch, also das ist schon ein sehr spezifisches Thema. Ich habe mich da ein bisschen allgemeiner gefasst, aber jetzt, wo du das sagst, da habe ich auf jeden Fall Bock, dass wir da irgendwie mehr Spiele sehen, weil gefühlt fallen mir tatsächlich nur Stronghold und Castle Rampage ein. Castle Rampage ist aber so ein ganz kleines Fun-Game von Pegasus gewesen. Mhm. So wirklich so ein Absacker für zwei Personen, ist ganz witzig, aber hat nicht dieses Feeling von einer Burgbelagerung. Das hat Stronghold ja schon, gerade auch durch diese asymmetrischen Rollen, einer Angreifer, einer Verteidiger. Nur war es mir auch dann irgendwie nicht rund genug, auch vom Design her. Ich fand, viele Ansätze klangen richtig cool und waren dann aber spielerisch irgendwie nicht so mega umgesetzt. Wir haben ja immer noch das Vorhaben, irgendwann ein Spiel in diesem Bereich zu entwickeln, weil wir müssen das. Da kann man ja auch geile Sachen machen. Du kannst auch zwei Mechaniken machen. Weiß ich nicht. Der eine macht es mit Deckbuilding, der andere irgendwie mit Worker Placer oder sowas. Du kannst ja komplett in die Asymmetrie gehen. Ne? Klar ist das dann schwer zu balancen, aber
gerade das Erstlingsprojekt, aber prinzipiell ja, ne?
Ja, ja, das genau. Das wäre so ein Mega-Projekt, wenn man mal Zeit hat, Rentenalter oder so. Aber ich finde das Thema auch ziemlich cool. Mir fallen, wie gesagt, nur Stronghold und Castle Rampage ein. Ich habe das Undead auch nicht gespielt, aber mich hat das tatsächlich auch abgeschreckt, dass die erste.
Ich würde sagen, den bekanntesten Vertreter hast du jetzt aber vergessen. Der ist natürlich vom Anspruch her nochmal deutlich darunter. Das wäre sowas wie Castle Panic, habe ich tatsächlich mit meinem Sohn sehr viel gespielt. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Familienspiel. Ne? Das ist sehr simples Spiel, haben wir aber relativ viel Spaß mit gehabt. Und da gab es, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder so, ist nochmal so eine Mega-Deluxe-Box dafür rausgekommen. Und das fand ich bisher eigentlich immer, hat halt Spaß gemacht. Aber das ist echt super simpel. Ne? Du ziehst so Sachen aus dem Beutel raus, legst die dahin, die bewegen sich jede Runde, du kannst irgendwelche Karten spielen. Das müsste euch vielleicht aufgefallen sein, auf der Messe übrigens, da gab's My Little Castle Panic oder sowas für Kinder, auch bei der letztes Jahr, so in so einer großen Version, und das ist da ganz nett. Das zweite, was mir noch einfällt übrigens, ist Besieged, Sons of the Abyss. Mhm. Das ist, hat tatsächlich, steht das auf meiner Wunschliste, warum, also auf BGG kommt das nicht so gut weg, ich glaube nur mit 6,8. Tatsächlich gibt's ja so einen YouTube-Kanal, Die Nische, der auch sehr nischige Spiele sich anschaut, und der sagt, das wird ihm nicht gerecht und das ist eigentlich schon ein Spiel. Er vergleicht es übrigens hier mit deinem Favoriten, Simon, Island Plum Horror, wie hieß es?
Ah, Plum Island Horror, echt?
Genau, richtig. Aber er sagt, ich glaube, er hat in einem seiner Videos angedeutet, dass er es besser findet, also.
Ja, das ist die Nische.
Nein, Spaß. Das ist, genau, also keine Ahnung, aber Ja, das sind so zwei Spiele, die mir dazu einfallen.
Also Castle Panic habe ich noch gar nicht gesehen tatsächlich. Das ist dadurch, dass so ultra alt ist, an mir vorbeigegangen. Ja. Es ist aber auch komplett kooperativ. Ne?
Ja, das ist komplett auch, kooperativ, ne? genau.
Ja. Ja. Ja, es gibt ansonsten noch so, ich habe euch gerade mal was in den Chat gestellt, Besieged heißt das gute Teil, aber noch in der Prototypenphase. Das heißt, bei meinen Lieblingsthemen, das trifft auch auf die anderen beiden gleich zu, bin ich wirklich auf BGG und warte auf neue Titel, die da kommen. Und ich
also auch Besieged.
Das heißt auch, die heißen ja alle irgendwas mit Siege. Also es, man findet auch nicht wenige Titel mit Siege irgendwie im Namen, wenn man das mal guckt. Aber die wenigsten machen es thematisch eben so wie eben beschrieben. Ne? Also Castle Panic hatten wir auch im Hause und ist alles ganz nett und so, aber halt Koop dabei. Ne? Also im Koop-Modus, wenn du dann wieder in Tower Defense Mechanik reingehst, da ja, da ist das immer gerne gesehen. Ne? Aber 1 gegen 1 eher weniger. Mal gucken, ob da noch das perfekte Spiel kommt. Ich finde das, was ich da, dieses Besieged, sieht ganz vielversprechend aus.
Das anders geschrieben wird als Stefans Besieged.
Genau. Natürlich. Das ist das eine mit Bindestrich und das andere. Genau. Wir schreiben es unten in die Kommentare, dann könnt ihr es euch nicht in die Kommentare, aber ne, in die Übersicht. Dann könnt ihr es euch anschauen.
Ich habe übrigens auch gehört, dass das Besieged, was Stefan erwähnt hat, das wird echt schwierig jetzt, aber dass das ziemlich gut ist. Also ich kenne Leute, die es haben und die auch sagen, es macht Spaß, aber es ist verdammt schwer. Und ich glaube, deshalb hat es auch so ein niedriges Rating, weil es wohl unmöglich sein soll, teilweise die Spiele zu gewinnen oder halt durch sehr, sehr viel Pech man die Spiele verliert. Und klar, das macht dann, deshalb hat es mich auch noch abgeschreckt, aber ich finde es durchaus auch interessant und würde es immer mitspielen.
In 2 Monaten oder so werde ich es mir mal gönnen. Ich habe momentan so viele Solo-Koop-Sachen hier, die müssen wir erstmal durchspielen.
Ja. Wer möchte als nächstes? Wollen wir zu Stefans Highlights hocharbeiten und wieder die klassische Reihenfolge machen mit Simon als nächstem?
Nur zu.
Na gut.
Ich weiß nicht, ob ich diesmal große Highlights dabei habe, aber schauen wir mal.
Ich habe tatsächlich auch eine Top 3 dieses Mal gemacht. Das heißt auch wirklich ein Ranking. Und auf dem 3. Platz, wie könnte es anders sein, ist bei mir das, was euch wahrscheinlich tierisch auf den Sack geht und vielen der Zuhörer auch. Und ZuhörerInnen, nämlich eine Überflutung des Marktes seit, sagen wir mal 2019, würde ich sagen, eins der beliebtesten Themen eigentlich für Brettspiele, und zwar sind das Naturthemen. Und ich denke, mit Flügelschlag hat es so richtig angefangen, dass man wirklich dieses Thema auch in der breiten Masse etablieren konnte. Mit Cascadia hatten wir ja auch einen super Vertreter der letzten Jahre. Und auch Spiel des Jahres. Und es gibt einige andere tolle Sachen. Ich möchte trotzdem ein paar Sachen hervorheben, zum Beispiel Pilze. Ich bin total fasziniert davon, dass es im Moment unfassbar viele Spiele über Pilze gibt. Ich finde Pilze sowieso irgendwie cool. Aber
ist beim Namen her ähnlich verwirrend, ne? Mit Mycelium, Mycelia und so. Ja.
Genau, wir haben einmal das, ich habe tatsächlich auch bisher nur ein Pilzspiel gefühlt gespielt, und das war Mycelia von Ravensburger. Das ist so ein Deckbuilding-Spiel für die Familie, wo man versucht, Tautropfen mit Hilfe von seinen Karten auf bestimmte Felder zu tun und sie von seinem Plan zu entfernen. Und wer als erstes alle Tropfen entfernt hat, hat gewonnen. Ist für mich ein klarer Anwärter für Spiel des Jahres. Ich finde das hervorragend, auch gerade um jemand Deckbuilding beizubringen, weil auch.
Sag nochmal, wie heißt das?
Mycelia.
Okay.
Mycelia gibt es auch recht günstig. Also jetzt im Sale habe ich es auch mal für 20 Euro sogar neu gesehen. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und für Kinder super, weil textneutral. Das heißt, es geht alles über Ikonografien. Ich würde sagen, ab 8 kann man das auf jeden Fall mal probieren. Es ist aber auch taktisch. Ne? Also man muss schon gucken, dass man auch klug agiert. Deshalb macht es auch für Erwachsene dann Spaß. Hat tolles Material. Wie gesagt, wir sind irgendwelche Pilze. Da finde ich das Thema tatsächlich gar nicht so herausragend, weil es sind irgendwelche mystischen Wesen. Dennoch finde ich das ein super Spiel und bin gespannt, ob es bei der Spiel des Jahres Jury Erwähnung findet. Es gibt aber auch...
Erzähl du erstmal deine Pilzspiele.
Okay. Genau, und dann gibt es jetzt noch ein paar, ebenfalls Mycelia und Mycelium und keine Ahnung was. Gibt es jetzt zig Kickstarter von IG, von anderen, die diese Themen nochmal aufgreifen und auch diese Symbiose von Pilzen irgendwie versuchen in Spielen darzustellen. Ich bin da erstmal hooked, weil ich habe bisher, wie gesagt, wenig von diesem Thema gesehen. Und guck mir da gerade immer die neuesten an. Ich möchte aber trotzdem nochmal, beziehungsweise jetzt darf Stefan den intervenieren hier, ziehen.
Ja, nein, ich wollte einfach nur sagen, dass das Naturthema für mich selber ist es eher, also mich persönlich interessiert es eher nicht. Ich finde es aber daher selber immer interessant, weil es halt perfekt passt für Gateway-Games. Ne? Also wenn du an die ganzen Naturthemen denkst, das ist halt gerade, wo du Leute, die vielleicht nicht so im Hobby sind, eigentlich immer mit abholen kannst. Ne? Auch jetzt mit dem Forest Shuffle dem, oder was auch immer du da hast. Ne? Das sind halt alles so Spiele, wo jeder dabei ist. Ne? Wenn du da jetzt mit einem Wargame oder was auch immer ankommen würdest, das ist schon die Hartnäckigkeit größer, das zu spielen.
Es ist meist ein Wohlfühlfaktor in den Spielen. Ne? Und es bringt so ein Laid-Back-Thema rein. Also gerade bei Cascadia finde ich es auch wirklich schön. Es sieht auch meist toll aus, ne? Weil Natur, Tiere, gefühlt hat man da auch richtig gute Möglichkeiten, das auch visuell in Spielen umzusetzen. Zumindest ist das auch so meine Beobachtung.
Und dann spielen die Leute Photosynthesis und denken, oh Gott, was ist das denn?
Das müssen wir unbedingt noch mal spielen. Ich habe das seit 3 Jahren ungespielt im Regal, weil ich die ganze Zeit sage, ich will es mal zu dritt oder zu viert spielen. Weil ich finde es fantastisch. Und Evergreen ist ja der Nachfolger, der ja das Ganze etwas solitärer macht, damit man es eben auch gut zu zweit spielen kann. Aber ich finde Photosynthese auch ein unfassbar cooles Spiel, auch von der Thematik her, wie es aussieht und alles.
Ich wollte gerade sagen, ne, wenn sie dann eben so das Wargame drin verstecken oder dieses Cutthroat-Ding, ich bin eine Pflanze, ich will nach oben wachsen. Ne? Also Photosynthese macht das ja. Forest of Pangaea war letztes Jahr auch so ein Spiritual Successor davon, ne, also so ein Nachfolger, und die schaue ich mir auch gerne an. Ansonsten ist es natürlich Wohlfühlthema. Ne? Nur manchmal läuft man dann halt, sogar mit Cascadia kannst du vielleicht manche Leute mit dem Thema locken und das Spiel ist dann knallhart.
Das mag ich übrigens immer gerne, ne? Wenn du so ein bisschen so eine nette Optik hast und dann ist es in Wirklichkeit voll das harte Spiel. Also ich bin tatsächlich nicht der größte Root-Freund, schätze Root es aber sehr für seine, allein schon fürs Art-Design, ne? Das passt da.
Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch ein Spiel erwähnen, was auch so knallhart ist. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Hier, Keep the Heroes Out, hat ja auch eine super süße Grafik, aber ist ein knallhartes Ding, ne? Ja. Und aber ich zum Beispiel eins, was ich auch noch erwähnen möchte, weil es dieses Jahr tatsächlich eine Lokalisierung bekommt, was dann nicht in dieses Wohlfühlthema reingeht, wo ich aber auch sehe, dieses Thema hat eine riesen Range, dass es auch bieten kann. Das ist Endangered. Das ist ein Dice-Placement. Spiel, kooperativ, und wir versuchen in verschiedenen Szenarien bestimmte Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren und müssen da aber auch jedes Mal quasi Ereignisse abhandeln, wie zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes, Verschmutzung der Meere und so weiter, die einem immer mehr Steine in den Weg legen, wo auch wirklich viele unserer Tiere, die wir versuchen irgendwie über die Runden zu kriegen und unseren Einfluss bei verschiedenen Nationen zu steigern, die auch einfach sterben. Ne? Und dann ist das ein Spiel, was wirklich wehtut zu verlieren. Ne? Also das ist ein knallhartes Spiel. Wir haben es, also ich würde sagen, das zu gewinnen ist auch gar nicht einfach und es tut richtig weh. Wenn du weißt, du versuchst gerade irgendwelche bedrohten Tierarten zu retten und du versagst und es ist der Mensch, der das verantwortet im Endeffekt. Ja, dann kriegst du da wirklich kein schönes Gefühl bei, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, es ist echt gut umgesetzt und man spielt eben auch jedes Mal verschiedene Tiere, wenn man möchte, und die haben alle so ein bisschen andere Mechanismen und andere Decks. Das ist wirklich ein tolles Spiel und zeigt auch, wie hart trotzdem auch ein Naturthema theoretisch sein kann. Stefan.
So, ich habe das Thema ein bisschen weitergefasst, auch über den Brettspieltellerrand hinaus, um mir ein bisschen die nötige Würze dazu geben. Und habe tatsächlich das erste Thema, wenn man so möchte, ist eins, wo ich nur ein Spiel von gespielt habe, aber gerne sehr viele mehr von spielen wollen würde. Es hat auch unterschiedliche Gründe, warum ich das noch nicht gemacht habe. Zum Teil, weil das Thema halt, glaube ich, auch schon ein bisschen härter ist, um es hier im Familienkontext zu spielen. Da gibt es nämlich vor allem, glaube ich, kooperative Spiele, nicht nur, aber sehr viele von. Und zwar reden wir über Cthulhu, ne? Der H.P. Lovecraft-Mythos. Und das ist für mich so ein Thema, welches ich immer als absolute Erfrischung wahrnehme und habe vor allem sehr Arkham Horror, gespielt und also das Living Card Game. Und das ist etwas, ne, wenn du überlegst, Fantasy, Science Fiction, das ist einfach mal so eine gefühlte Abwechslung, hat eben doch schon, würde ich sagen, in der Regel eher so ein bisschen diesen Erwachsenen-Touch, also das Gegenteil vom Natur-Wohlfühl-Thema. Und immer so eine gute Balance auch zwischen diesen beiden Genres, wenn du Fantasy oder Science Fiction nimmst. Und das ist mal so ein Genre, was nicht so abgegriffen ist, wo du mal sagst, da hast du mal eine schöne Abwechslung. Und in der Regel ist es auch so, dass die Spiele ja meistens auch versuchen, dieses Gefühl rüberzubringen und dadurch auch etwas härter sind. Und das ist etwas, was ich vor allem in dieser Koop-Welt selber sehr gerne schätze. Du hast ja dieses Mansion of Madness, ne, Willen des Wahnsinns, was ich gerne mal spielen würde. Cthulhu Death May Die habe ich noch nicht gespielt. Das soll ja, reden ja sehr viele Leute sehr positiv drüber. Aber das ist etwas, also mehr kann ich da generell gar nichts zu sagen, aber das ist sowas vom Thema her in diese Richtung gehend, auch was ich sehr, sehr schätze, auch ich weiß nicht, ob er von Neil Gaiman Sandman, die Comics, finde ich auch sehr stark. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja.
Also ist es für dich eher das Feeling, also dieses wirklich Hardcore Dark Fantasy gemischt mit anderen Genres, oder ist es wirklich, dass du sagst Cthulhu?
Es muss nicht unbedingt Cthulhu. Also da bin ich nicht. Es geht vor allem so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Ne? Also Cthulhu ist ja in der Regel eher ein bisschen ein paar Jährchen zurück angesiedelt, aber plus das so ein bisschen dieses Mysterium. Ne? Also es fängt ja meistens oft an. Also tatsächlich habe ich mir auch ein paar Hörbücher in der Richtung gegönnt. Auch das erste Buch von H.P. Lovecraft, vor kurzem angefangen, Cthulhu Mythos, Namen vergessen. Und ja, ne, das ist immer so dieses bisschen Horror, bisschen Mysterium, einfach als gute Abwechslung zwischen den üblichen Science-Fiction- und Fantasy-Sachen.
Also sowas wie Kingdom Death Monster wäre auch was theoretisch.
Absolut, absolut. Thema
für dich. Ja, okay. Ja, das kann ich eher verstehen. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, alles, was mit Cthulhu-Mythos zu tun hat, muss ich irgendwie haben. Deshalb wird es ja auch so, also ich finde schon, dass es sehr, sehr viel gerade im Kickstarter-Bereich dazu gibt. Das liegt daran, dass die Lizenz... Das
ist keine IP, genau. Das ist halt nichts Geschütztes.
Nichts Geschütztes, das heißt, jeder kann es benutzen und dadurch gefühlt alle Spiele, die so ein bisschen in die Horrorrichtung gehen, kriegen zumindest eine Cthulhu-Erweiterung. Selbst Cthulhu's Out hat ja was bekommen. Ich finde das tatsächlich eher nervig, kann aber absolut verstehen, wenn jemand sagt, mich spricht diese ist ja eher eine Atmosphäre und kein Thema. Also es ist klar, es ist auch ein Thema, aber es ist ja eher die Atmosphäre, die dann in den Spielen rüberkommen soll, so wie ich dich verstanden habe, ne?
Absolut. Cthulhu Wars will ich auch seit Ewigkeiten spielen.
Ich kann das verstehen, so als Go-To-Pulp-Horror-Ding. Ne? Also ich habe ja hier auch eine komplette Eldritch-Horror-Sammlung, die nie ausziehen wird. Und das wirklich auch schon seit Jahren. Ich glaube auch, dass was du beschreibst, das beschreibt auch den Unterschied in der Wahrnehmung in Deutschland und in Amerika. Ich habe Cthulhu und Lovecraft erst kennengelernt über Arkham Horror, also das Brettspiel, ne? Die zweite Edition, die es damals gab. Und dann halt Eldritch und alles, bevor der Markt so krass übersättigt war, dachte ich, ja, das ist ja frisch, das kennt man ja gar nicht. Oder vielleicht aus dem Rollenspielbereich so. Ne? Deshalb ist hier, glaube ich, die Wahrnehmung noch ein etwas frischere. Und ansonsten ist es halt wirklich so, wie Simon sagt, und gerne genommen. Ne?
Aber wir können natürlich nicht Naturthema nehmen und dann sagen, Cthulhu-Thema ist zu stark vertreten.
Also Naturthema ist mir persönlich nicht zu stark vertreten, aber es ist definitiv häufiger vertreten als die Dark Fantasy, weil es sich, glaube ich, auch viel besser verkauft.
Ja, also, absolut. Ist logisch. Also, Thomas, nur kurz kurze Frage, Eldritch Horror, Arkham Horror, das sind so, also die Brettspiele beiden, sind das Sachen, die du empfehlen kannst? Weil ich habe halt das Living Card Game gespielt, finde das hervorragend. Denke aber, was man so hört, ist, braucht man dann nicht mehr spielen.
Ja, es kommt drauf an, was du suchst, ne? Also du würdest Eldritch Horror für die Würfel hassen, ne? Und dafür ja. Erfolge auf eine 6 oder eine 5 würfelst auf dem W6. So, come on, ne? Das ist halt da so unfair dargestellt, ne? Und aber für die Geschichten, die es erzählt, liebe ich das so, ne? Und über Arkham Horror höre ich eben auch Gutes, ne? Ich glaube, wenn du das spielst und magst, brauchst du die anderen nicht, ne? Aber Eldritch ist halt für mich so ein bisschen das, was Simon neulich, wie hieß es nochmal, Fortune and Glory, ne? Dieses, du hast eine Weltkarte und du erlebst ein Pulp-Abenteuer. Du fliegst da irgendwie in den 30ern rum, so ein bisschen historisches Flair, erlebst nette Ereignisse, hast das Gefühl, es ist ein hartes Koop, ne, mit Zufall drin und so, alles gut. Das macht Eldritch unübertroffen gut für mich, ne? Und ist auch was meine Frau immer wieder fordert, ne, wo uns aber die Zeit momentan für fehlt, ne, weil es 3-4 Stunden dauert. Ne? Und den Platz hat's da, als weltumspannendes Indiana Jones Spiel fast schon eher vom Thema her, ne? Und das meinte ich eben, ne? Also ich glaube, diesen Indiana Jones Flair, den fängt zum Beispiel sowas wie Eldritch Horror ganz gut ein, ne? Was andere Spiele dann so, ne? Sieh mal, bei dir war ja Fortune Glory ein bisschen durchgefallen, vielleicht,
nicht ja, so nicht packen, durchgefallen, ne? Aber, ja. Ja, aber es wird immer wieder okay. Damit verglichen, ja. Ne?
Genau, okay.
Ja, was hast du denn mitgebracht? Thomas.
Ja, ich habe mal wieder, ja, jetzt komme ich mir schlecht vor, weil ich es natürlich wieder überspezialisiert habe. Mein zweites, ist
erlaubt.
Es ist übrigens heute bei mir auch ein Ranking tatsächlich, aufsteigend darin, wie gerne ich Spiele da sehen würde. Mein zweites Thema ist Genealogie, das heißt Abstammungszeug und Familiendynastien und sowas. Also ich finde immer alles thematisch super spannend, wenn Spiele dir eine Familie in die Hand geben. Das kann mittelaltermäßig sein, wie im Crusader Kings Board Game, wo du irgendwie deine Kinder miteinander verheiraten kannst. Was das über mich aussagt thematisch, wollen wir jetzt nicht diskutieren. Also ich glaube, ich kann verstehen, wenn heute nicht mehr so viele Spiele rauskommen, die das machen, weil es vielleicht irgendwie problematisch ist und irgendwie der Patriarch oder so unterstützt wird, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht das, weshalb ich das Thema gerne abgreife. Das einzige Spiel, das sich explizit damit beschäftigt, ist das Vermächtnis. The Legacy of Duke Cressy, französisch, ein bisschen schwierig. Ein Eurogame ist das. Ich glaube, Worker Placement. Nee, nicht so richtig. Aber da spielt man praktisch einen französischen Adligen, auch im ausgehenden Mittelalter, frühe Neuzeit, der seine Familiendynastie eben aufbaut, ne, und schlau heiraten möchte und all sowas, das findet selten statt, ne, und ich finde das halt schön als thematisches Beiwerk, wann immer es an so mittelalterliche Dudes on the Map Spiele geht oder sowas, ich denke mir so, ey, die Allianz, die können wir doch thematisch besiegeln, indem wir hier diese Hochzeit arrangieren und sowas, ne, und das findet selten statt und das Thema an sich finde ich aber auch klasse, ne, also einfach, weil du so ein Legacy Spiel in sich hast. Das mag ich. Ne? Also nicht Legacy-Spiele, wie man den Begriff so kennt, sondern einfach sagst, ich habe im Laufe des Spiels etwas erschaffen. Schau dir meinen Stammbaum an. Ne? Also wie gesagt, das Legacy macht diese Familiengeschichte und ein neueres Spiel, das macht auf eine ganz andere Art und Weise, ist The Fox Experiment, wo das halt nur um es aus dem problematischen Bereich, wir verheiraten unsere menschlichen Kinder miteinander, rausziehen zu, wir züchten Füchse, was man auch wieder problematisch ansehen kann natürlich, nimmt in den tierischen Bereich dabei, ne? Da habe ich so Mittelmäßiges drüber gehört, weil das ein bisschen zu Familien-Spaßspielmäßig sein soll für den Kickstarter-Preis von 90 €, den es dann kostet. Deshalb bin ich da noch nicht auf The Fox Experiment drauf. Aber so als thematischen Beat, alles, was mit Familienchronologien zu tun hat, mit ein Vermächtnis aufbauen, finde ich unterrepräsentiert. Wann immer Spiele sich das trauen, auch als kleineres Thema in größerem Kontext, finde ich das sehr gut.
Ja. Das klingt tatsächlich spannend, aber mir fällt auch kein einziges Spiel ein, tatsächlich.
Ja. Das ist ja generell bei meiner Liste, das ist alles so, was ich gerne nochmal sehen würde.
Ja, kann ich verstehen. Mir war auch dieses Legacy-Ding überhaupt nicht bekannt. Habe ich noch nie von gehört.
Ist ein altes. Ist auch wieder vor deiner Zeit gewesen. Ist von 2013.
Ja, 12, wobei da habe ich auch, glaube ich, sogar noch gespielt. Also, das ist ganz weird. Ja, ja. Gut. Aber auf Englisch, ne?
Nee, es ist auch auf Deutsch sogar rausgekommen. Ach, bei Heidelberger, glaube ich, damals. Nee,
Portal hat es auf Englisch. Ja, kann sein.
Ja, die waren doch.
Interessant. Also, ich finde es gar nicht so uninteressant, das Thema. Ja. Ich finde es auch besser als Fox Experiment, glaube ich, vom Thema her, weil da geht man ja mit einer anderen Intention rein, als wenn du jetzt einfach nur deine Kinder da irgendwie in einem Spiel verheiratest. Ich weiß nicht, ein PC-Spiel machen das ja häufiger. als Brettspieler. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum gibt es das eigentlich nicht so häufig? Ist vielleicht schwer umsetzbar, ne? Vielleicht ist es wirklich nur ein Legacy-mäßig möglich, aber irgendwie denke ich mir, können wir ja eigentlich machen. Hast du dir aber dann sowas wie Genotyp, das ist dann nicht das, was du suchst, ne?
Aber geht es da nicht tatsächlich um Erbsen?
Da geht es um Erbsen, genau. Aber, aber du versuchst. Ja, aber hallo, trotzdem, das ist ja ein Spiel, worum es um Vererbung geht.
Ja, aber also Erbsen vermischen ist nicht das, hör mal hier, guck ich habe also das Narrative, was entsteht, wenn ich sage, guck mal, ich habe hier leider einen vollkommen nutzlosen Sohn mit -5 gezogen, aber wenn wir eine Allianz bilden müssen, dann müsst du den wohl in deine Familie einladen, wie wär's? Ich gebe dir ein bisschen was dazu.
Ja, okay, also, das kommt dann nicht genotypgerecht, das ist ja wahr.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, das ist wahrscheinlich in der allgemeinen Wahrnehmung ist das Thema problematisch, ne? Und da haben Leute Angst vor dem Shitstorm. Vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht.
Ja. Hast du Crusader Kings gespielt, das PC-Spiel?
Ja. Ja, und
daher kommt die verrückte Idee.
Ich denke auch, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das Crusader Kings Brettspiel hat das auch gemacht, konnte aber ansonsten nicht so viel. Leider.
Ah, okay.
Und aber das war drin. Also das haben sie davon übernommen. Es ist vielleicht auch im Bereich dessen, was ich ja sonst auch immer sage, wenn man diese großen Ambitionen hat aus dem PC-Spiel und sagt, ich möchte das in Brettspielform, vielleicht kriegt man das, was man sich wünscht, einfach nicht, weil es spielerisch nicht funktioniert. Ne? Also ja, vielleicht liegt es daran.
Wieder ein neues Wort gelernt. Hervorragend.
Immer gern. Der Thomas überrascht uns immer wieder.
Ich hätte das stimmt,
beide niemals. Also bei dem ersten weiß ich, also mit Castle Siege, das wusste ich, das hat er schon mehrfach gesagt, aber jetzt, damit bin ich komplett überrascht worden.
Ja, es hat auch noch eine Verbindung zu meinem Platz 1 gleich. Dann wird es vielleicht klarer.
Interessant.
Oder weirder. Mal gucken. Ja.
Bei mir wird es jetzt auch tatsächlich ein bisschen spezieller, aber ich denke deutlich predictabler als hier bei Thomas. Und zwar geht es um Spiele, die sich historischen Settings bedienen. Ich habe da jetzt als Beispiel auch erstmal so ein paar GMT-Sachen aufgeschrieben. Wir haben heute Morgen zum Beispiel wieder Gleichgewicht des Schreckens gespielt, was ich fantastisch finde. Aber auch sowas wie Watergate, so ein kleines Zwei-Personen-Ding, was ja auch bei BGG recht weit oben ist. Auch sehr, sehr cool und auch sehr thematisch. Ich habe aber auch zum Beispiel Battle of Versailles, den Kickstarter, den ich hier letztens erwähnt habe, drin. Oder auch Obsession. Ne? Obsession ist ja auch gerade in aller Munde und bedient ja so ein bisschen das viktorianische London. Und bei all diesen Spielen finde ich es einfach toll, dass ich Bock habe, mich vorher oder auch nachher oder auch währenddessen, also nicht während des Spielens, aber zwischen Partien, mich mit dem Thema näher zu befassen. Das hat damals der Schulunterricht bei mir nicht hingekriegt. Ich war geschichtlich nicht sonderlich interessiert, aber habe durch die Spiele so ein Interesse an Geschichte geweckt bekommen und auch, es gibt sehr, sehr viele Spiele, die das bedienen, ne? Auch aus dem Fernen Osten, wobei ich die dann weniger thematisch finde, jetzt beispielsweise als ein Gleichgewicht des Schreckens, ne? Wenn wir jetzt, weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Sang-Hu zum Beispiel, die sind ja ein bisschen unthematischer jetzt als ein Gleichgewicht des Schreckens, wo wirklich auch historische Ereignisse auf Karten abgedruckt sind. Ich habe Cuba Libre jetzt letztes Wochenende gespielt und war total begeistert. Ich hatte vorher mir eine 8-teilige Dokumentation auf Netflix angeguckt dazu und es war unfassbar cool, wie man in dem Spiel dann wirklich merkt, wie das umgesetzt ist und wie es einem Geschichte anders nahe bringen kann. Und für mich ist das gar nicht so wichtig, dass es wirklich so ein 1:1 Nacherzählen ist oder so. Es reicht mir auch, wenn einfach ein Thema wirklich so auch immersiv umgesetzt ist, wie jetzt bei Obsession, wo du wirklich auf allen Karten auch irgendwelche komischen Adligen hast, wo dann wirklich auch so ein Flufftext dabei steht, wo du merkst, okay, der ist eigentlich ganz nett, aber weiß ich nicht, der ist ein Trinker oder der hat sein ganzes Vermögen verloren oder keine Ahnung, ne? Wo es so ein bisschen, wo man merkt, die Immersion klappt vielleicht nicht nur durch das historische Setting, sondern auch durch die Umsetzung an sich. Und ich habe ganz viele Spiele, wo ich jetzt merke, dass mir echt gut gefällt. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, da möchte ich weiterhin viel, viel mehr Zeit auch investieren für und bin auch gespannt, was da in den nächsten Jahren noch rauskommen wird. Aber das ist so erstmal das, wo ich sage, da sehe ich mich aktuell sehr, sehr gerne drin, weil ich dann auch den Eindruck habe, dass ich auch beim Spielen nicht nur irgendwas spiele, sondern wirklich die meist auch sehr schön thematisch umgesetzt sind. Ich weiß, dass der Thomas ja auch so ein bisschen dafür brennt, aber ja, er hat es natürlich nicht genommen.
Ja. Ja, also bei mir war es ein langer Weg dahin, mich an die historischen heranzutapsen, weil ich eigentlich, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, sehr gerne generische Settings habe, generisches Fantasy-Setting, um dann den Rest durch meinen Kopf aufzufüllen. Und immer so ein bisschen zurückhaltend war bei den thematischen historischen Sachen, weil ich dachte, da ist ja vorgeschrieben, wie es läuft, und dann hatte ich immer so eine gewisse Dissonanz, weil ich dachte, ja, aber will ich denn jetzt wirklich hier eine alternative Geschichte spielen? Ne? Also ist ja nicht vorgegeben, wer gewinnt und sowas. Ne? Aber ich habe das so ein bisschen aufgelöst, auch wenn ich mir dann Themen aussuche, von denen ich einfach zu wenig weiß, so wie bei Pax Pamir, wo ich sage, okay, Afghanistan in der Zeit, da ist eh die Geschichtsschreibung und alles so ein bisschen schwierig gewesen. Von daher habe ich dazu vorher gar keine so feste Vorstellung gehabt. Dann geht's. Ne? Aber die Sachen, die mir so naheliegen, jetzt europäische Geschichte und sowas, wo ich selber mehr drüber weiß, also da geht es mittlerweile auch, aber es hat auf jeden Fall länger gedauert, bis ich mich an die historischen Sachen drangewagt habe und tatsächlich verstanden habe, wie thematisch das auch sein kann. Ne? Also ich weiß noch, wie mich unsere Runde Twilight Struggle da umgehauen hat. Ne? Das ist einfach sich so, man war so drin, ne? Und es ging mir gar nicht darum, ob jetzt irgendwie das zum richtigen Zeitpunkt passiert, weil ich das auch alles nicht so richtig auf die Reihe kriege, ne? Sondern einfach das Gefühl, das da entsteht, ist wahnsinnig. Und ich finde auch weiterhin, es ist ein nobler Teil des Hobbys, weil man sich tatsächlich näher mit den Themen dann auseinandersetzt. Ne? Also das ist wirklich eins, wo ich mich beim Spielen erwachsen fühle. So, ne? So, ich habe ja neulich über diese denkwürdigen Momente mit Adrian gesprochen, wo er dann wieder eine Weisheit raus hat oder mir was sagt, komm, wie kauft ihr neue Stühle oder sowas. Und auch an einem denkwürdigen Abend saßen wir ja bei mir und er sagte so, hast du auch was in einem echten Setting? Also wo es wieder darum ging, keine Zwerge, keine Elfen, können wir bitte was Richtiges spielen? Ne? Und das Gefühl steckt da, glaube ich, mit dran bei diesen Themen. Ja.
Wie seht ihr das mit so Zweiten Weltkriegsthemen, so ein Memoir 44 oder sowas?
Das kommt immer drauf an. Also ich persönlich würde auch nicht jedes Thema spielen wollen. Mhm. Und es gibt auch gerade in dem Wargame-Bereich auch Dinge, wo ich sage, boah, nee. Also ich glaube.
Warum nicht? Weil du sagst, es geht zu weit, oder?
Weil es mir, glaube ich, zu nah geht. Ich kann da überhaupt gar nicht drüber urteilen, ob das jetzt ob das jetzt irgendwie komisch umgesetzt ist oder nicht, weil ich es ja nicht gespielt habe. Aber es gibt zum Beispiel auch jetzt schon Spiele über Putins Krieg. Und das würde ich zum Beispiel nicht anfassen. Ne? Und das ist mir dann zu krass.
Und sowas wie Undaunted Stalingrad
soll ja sehr gut sein. Ich habe Undaunted gespielt und fand es tatsächlich nicht gut. Ich fand auch da das Thema eher abschreckend. Da habe ich aber auch noch keine Dings gespielt. Ich mag auch nicht die Wargames an sich, wo wir wirklich Krieg nachspielen, sondern ich mag historische Settings. Also das ist für mich nochmal was ganz anderes. Also auch ein Cubra Libre beispielsweise kommt ohne große Schlachten aus, sondern es geht eher um die Intrigen untereinander und die Fraktionen, die ein bisschen asymmetrisch oder schon sehr asymmetrisch gegeneinander spielen, oder ein Watergate, wo du wirklich so ein historisches Ding hast, wo du gegeneinander spielst. Auch bei Gleichgewicht des Schreckens, klar gibt es da Stellvertreterkriege, aber das ist auf dem Board nicht so, dass du Truppen bewegst oder so. Also ich glaube, da ziehe ich persönlich gerade einfach meine Grenze, wo ich sage, das ist nicht mein Genre, glaube ich. Und für mich sind es dann eher diese historischen Settings, die nicht so wargamig umgesetzt sind, wie jetzt Cosims zum Beispiel, sondern wirklich eher ein Gleichgewicht des Schreckens. Battle of Versailles, wo es ja überhaupt nicht um Kämpfen geht, aber trotzdem um einen asymmetrischen Konflikt. Und da gibt es ja genug gute Spiele. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das mittlerweile hier auf Platz 2 bei mir ist, weil ich das Gefühl habe, es gibt einfach richtig, richtig gute und richtig viele gute Spiele in diesem Bereich. Und da greift man selten auch mit der Qualität ins Klo, wenn man sich ein bisschen vorher damit beschäftigt. Und ja, genau.
Ich habe das auch. Also ich glaube, in jedem Spiel, wo du irgendwie Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit drin hast, und einer muss die Nazis spielen. So Bammer. So, ne? Ist ja auch bei Sniper Elite so, ne? Tolles Hidden-Movement-Spiel. das auf dem Platz in meinem Regal gefunden hat. Und tatsächlich ist es bei mir aber ein bisschen andersrum. Ich kann es tatsächlich in diesen Schlachtmomenten besser abstrahieren, als wenn es ans Psychologische geht. Hat mir jemand ein Wargame gezeigt, ein Weimar-Spiel. Es gab das in der Weimarer Republik, aber nicht das, was du meinst, noch ein anderes. Wir sind noch wieder bei den doppelten Spielernamen, wo tatsächlich die unterschiedlichen Parteien gegeneinander kämpfen, also auch Wargame-Gebiet. Und einer muss die NSDAP spielen. So, und das finde ich psychologisch viel schwieriger, glaube ich, als ein paar Miniaturen übers Brett zu schieben und zu sagen, okay, wir sind jetzt im Dudes on a Map Spiel, einer muss die Gegner halt spielen, so, ne, also wenn es an dieses Psychologische geht und du das Narrativ dabei noch hast und du praktisch Entscheidungen treffen musst, die den ganzen Hintergrund da noch betreffen müssen und nicht nur taktische Schlachtentscheidungen, das finde ich eigentlich fast noch schwieriger, ne, aber insgesamt bleibt zu sagen, das bleibt in Deutschland einfach schwierig und zu Recht auch, ne, wenn du ein gutes, unbeschwertes Gefühl am Tisch haben möchtest, ne, dann ist es eventuell nicht die richtige Wahl. Auf jeden Fall was, worüber man vorher mit den Mitspielern drüber sprechen sollte. Ne? Da werden die eingefleischten Wargamer sagen, hey, das ist Geschichte und alles. Ne? Aber das ist ja die Erfahrung, die man macht. Man sollte nicht sagen, so, okay, Sniper Elite und ach so, ja, übrigens, ihr seid jetzt ein paar Nazi-Wachmänner. Das ist doch hoffentlich okay für euch. Ja, das,
genau. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt auch viele Sachen, die sich eben nicht nur mit Krieg beschäftigen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz frisch gekauft, habe ich noch nicht gespielt, beziehungsweise ist noch nicht angekommen, aus UK extra importiert, Doubt is Our Product. Hm. Das ist ein Spiel, wo einer die Zigarettenlobby des 20. Jahrhunderts spielt und der andere spielt quasi die Aktivisten, die sich dagegen stemmen. Und ich bin da super gespannt drauf, weil es auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Die Amabel Holland hat tatsächlich gesagt, dass sie das Spiel entwickelt hat, weil ihr Vater an Krebs gestorben ist und sie das tierisch ja auch triggert, wie damals mit diesem Thema umgegangen wurde. Und ich bin super gespannt, wie das umgesetzt wird. Ne? Also es sieht auch nicht so spektakulär aus. Der eine macht irgendwie Deckbuilding, der andere macht so ein bisschen Tableau-Building. Aber ich habe da thematisch so unfassbar Lust drauf, weil ich weiß, dass sich die Leute, ne, nimmt man jetzt Phil Eklund raus, wirklich auch mit den Themen meist beschäftigen. Und du hast auch meist ein riesen Glossar irgendwie da drin, die historische Hintergründe hinter den Karten oder hinter diesem gesamten Setting erklären. Und das finde ich immer total super. Und ja, ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet. Aber da kommen ja auch wirklich viele, viele neue Titel jedes Jahr raus. Hm. Stefan, dein Platz.
Ja, da, ich wollte euch da jetzt nicht reingrätschen, weil ich sehe mich da übrigens immer so als Banause und nutze das direkt als Überleitung. Für mich ich finde es gut, dass es das gibt. Für mich ist tatsächlich jedes Fantasy- oder Science-Fiction-Setting auf das gleiche Spiel immer attraktiver. Ich bin da der absolute Banause, auch ein Watergate. Habe ich gedacht, ja, schön gemacht mit der Anleitung. Aber that's it. Und für mich nutze ich das direkt als Übergang für mein zweites Thema, was für mich eine der besten IPs überhaupt ist und dadurch auch eigentlich das Thema in Brettspielen, wo im vorherigen bei Arkham habe ich gesagt, okay, da würde ich gerne mehr von spielen. Hier würde ich blind, glaube ich, fast immer alles kaufen, was draufsteht. Und zwar handelt es sich einfach um Star Wars, wo ich für mich selber sage, das ist Stand heute eine der schönsten, besten IPs, die mich immer wieder begeistert. Und das Besondere dabei ist eigentlich, dass das seit meiner Kindheit, würde man meinen, ja jetzt vielleicht besonders stark ist, aber tatsächlich gar nicht. Es hat stattgefunden, ne? Man hat die Filme geguckt. Auch in PC-Spielen ist ja immer, ne? X-Wing vs. TIE Fighter auf dem PC damals, solche Sachen. Da hat einen das auch immer wieder begleitet. Dark Forces, Kyle Katarn, wem das noch was sagt. Hm. Aber für mich ist tatsächlich nochmal so das aufgeflammt in der Form von, dass ich sage, mega gut. Auch ein bisschen durch meinen Sohn, der das irgendwann geguckt hat, hat er angefangen, Star Wars Rebels zu gucken. Das ist eine Serie ab 6 Jahren von Disney. Und die ist richtig, richtig gut. Da habe ich mitgeguckt. Und für mich wirklich kann ich immer nur empfehlen, es ist schon eine an Kinder gerichtete Serie, aber die hat ein paar absolut hervorragende Szenen auch für die Oldschool-Fans dabei. Und das war so ein bisschen auch nochmal der Punkt, selber da reinzuschauen. Generell, ne, die Spiele, die die vor allem Fantasy Flight Games hier geliefert hat mit X-Wing, mit Armada, mit jetzt vor kurzem Shatterpoint, was ich bisher ganz viel gespielt habe. Shatterpoint ist, ist ein Miniaturenspiel, also man muss leider zum Pinsel greifen, wenn man möchte, oder man lebt halt mit den grauen Figuren. Und aus meiner Sicht mittlerweile eines der besten Skirmish-Miniaturen-Spiele, Tabletop-Spiele, ich weiß nicht, was da der beste Beschreibung ist, überhaupt. Und Star Wars hat einfach, ne, so diese Kombination aus Ritter mit Lichtschwertern, ne? Du hast halt schön diese Nahkampfelemente, aber auch Science Fiction dabei, ist traumhaft natürlich mit Rebellion sehr gut. Und jetzt seit kurzem, seit einer Woche also wieder Star Wars Unlimited, sind wir voll dabei. Beste IP, kann man immer kaufen.
Weil es auch immer was zu kaufen gibt, ne? Könnte man zynisch dazu sagen. Aber du hast ja recht, das sind gute Spiele, ne? Also gerade die Fantasy Flight Sachen, ne?
Ja, und wenn wir nachher zu meinem, weil du das so sagst, ne, weil es immer was zu kaufen gibt, und wenn wir gleich zu meinem Platz 1 kommen, da gibt es nämlich auch immer was zu kaufen. Das ist aber meistens Schrott. Und bei Star Wars ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, dass die schon eine sehr gute IP-Pflege betreiben. Mhm. Ne, und ich habe auch manchmal schon mal Leute gehört, oh ja, Disney, oh, das, die haben alles schlechter gemacht. So ein Schwachsinn, das ist absoluter Schwachsinn. Ne? Disney hat so viel geilen Scheiß an Star Wars mittlerweile geliefert. Natürlich waren da ein paar Rohrkrepierer dabei. Ne? Obi-Wan-Serie war natürlich schon ziemlich traurig, aber Andor, Mandalorian, auch Rebels, super gut. Rogue One, einer der besten Star Wars Filme nach den Originalen.
Can't complain. Ich tatsächlich bin Verfechter der ersten drei Filme und habe mehr gesehen und auch damals schon, auch bevor Disney übernommen hat. Also ich finde die Filme 1 bis 3 persönlich völlig überbewertet. Ich mag einfach 4 bis 6. Ich habe auch Star Wars Rebellion zu Hause. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich weiß, dass das wirklich die IP ist, wo man sagt, da kommt Qualität raus. Ich glaube, neben Marvel ist das so das Ding, wo man sagt, wenn man da Fan von ist, dann kann man bei vielen Sachen, glaube ich, zuschlagen. Auch hier, wie heißt denn das Open World, nicht Open World Ding, das so ein bisschen Sandboxige ist das.
Outer Rim.
Ja, genau, Outer Rim.
Ja. Soll ja auch ziemlich stark sein. Ja, für Fans von Sia. Ne?
Also, ja, genau.
Ja.
Nee, aber klar. Gute IP-Fliege, ja. Zumindest im Brettspielbereich, in dem Rest.
Das stimmt,
glaube ich. Ja, kann man sich drüber streiten, aber...
Nee, kann man nicht. Das ist für mich klar. Das ist objektiv gesehen einfach sehr, sehr stark. Aber übrigens auch ein X-Wing und ein Armada, ne? Also das, wie viel X-Wing ja auch so für das Tabletop-Hobby generell geliefert hat, ne? Da muss man, also das ist traurig übrigens, dass FFG das dann irgendwann fallen lässt, aber
ja,
das ist nochmal eine eigene Sendung für sich selbst, die Hassliebe zu Fantasy Flight Games, aber auch ein Armada, ne? Armada ist noch besser als X-Wing. Und X-Wing ist schon gut. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie vielleicht auch mit X-Wing Probleme hatte. Ne? Das, wo man sagt, mit diesen ganzen Manöverscheiben und so weiter, das ist mir zu stressig. Armada ist das nochmal deutlich entspannter. Das kostet natürlich auch wieder viel zu viel Geld.
Ich habe das Shatterpoint, habe ich ja auch gespielt. Das fand ich eigentlich, also gerade als IP fand ich das auch gut umgesetzt. Tatsächlich.
Ja, wir haben das ja damals zusammen am gleichen Abend, glaube ich, gespielt. Ja. Und da haben wir diese Intro-Mission gespielt. Die wird dem Spiel nicht gerecht. Die wird dem Spiel deshalb nicht gerecht, weil die ein paar der wichtigsten Elemente, dass du 2 Squads hast und über 3 Runden spielst, das sind nämlich 2 Sachen, einfach passt es nicht. Also sie gibt einen schlechten Eindruck von dem Spiel wieder. Weil am Anfang dachte ich auch, ja, geht so. Und na, dann war halt in der Familie der Wunsch da, ja, lass uns das mal kaufen, dann habe ich es nochmal gespielt. Mega gut, mega gut.
Mhm. Ja, nur bei dem Deckbuilding-Game, da wären wir uns nie einig.
Na gut. Aber da haben wir heute nicht viel Zeit. Ja. Aber es ist auch, also ich finde es manchmal auch schwierig, die Spiele dann auseinanderzuhalten, ne, weil es dann teilweise echt nur so ein Zoom-Faktor von Unterschied ist zwischen Shatterpoint und Legions, heißt das andere Miniaturenspiel.
Genau, also es gibt, also du weißt ja generell Imperial Assault, damit hat ja recht viel angefangen. Das ist ja so ein Descent-Klon für Star Wars gewesen, was dann auch wieder eingestellt wurde. Und dann gab es ja Legion, natürlich. Wie heißt wieder das, Legion? Geld. Ja, Legion, Star Wars Legion. oder Legions, keine Ahnung. Und das waren dann die Figuren nochmal kleiner, ne? Also auf einem größeren Scale der Kampf. Und Shatterpoint ist wieder nochmal was anderes. Das wäre auch das, was ich empfehlen würde von denen.
Naja, okay. Gut. Dann mache ich weiter mit meinem Platz 1.
Oh oh.
Und der ist von den dreien auf den ersten Blick vielleicht der konventionellste. Es geht nämlich um Dorfbau.
Ah, ja.
Und ist natürlich jetzt, so werdet ihr sagen, das ist aber in vielen Eurogames vertreten, nein, unter anderem in Village. Aber ihr wisst natürlich auch, dass ich mich nicht mit einem einfachen Eurogame damit zufrieden gebe, sondern am liebsten ein Dorfbauspiel hätte, das Thema und Mechaniken da vereint in ein wirklich organisches Ding. Und da auch die Verbindung zu meinem zweiten Platz, nämlich dieses Legacy-Gefühl. Wir haben gemeinsam ein Dorf gebaut, in dem jeder eine Rolle hat. Das würde ich gerne sehen. Und das muss man also verbinden, sowas wie ein Village. Ne? Hamlet gab es auch neulich als Dorfbauspiel, aber das waren halt alles Euros. Was ich gerne sehen würde, wäre tatsächlich das kombiniert mit sowas, was Mythwind macht. Ne, diesem kooperativen Sandbox-Ding, das daraus gekommen ist, wo es kein Ende gibt. Ne? Also wo du praktisch spielst und einer ist der Schmied und einer ist der Händler und einer ist der Bauer und die müssen halt gemeinsam ihr Dorf aufbauen und dann ne, kommt halt so ein bisschen Thema mit rein, vielleicht auch ein bisschen Ameritrash und in dieses Euro-Gefüge. Ne? Weil ich weiß, es gibt genug Dorfbauspiele im Euro-Bereich. Aber das thematisch richtig gut verknüpft, habe ich selten gesehen. Ich habe das letzte Mal schon mal erwähnt, diesen Bereich, als wir über Kutna Hora gesprochen haben und den gemeinsamen Spielplan und die Stadt, die man da erbaut. Ne? Das macht vieles da schon richtig. Aber natürlich will es nicht dieses thematische Spiel sein, das ich dort gerne hätte. Ich habe noch ein anderes mir neulich besorgt. Das heißt Dawn. Und das ist ein semi-kooperatives, ein bisschen Social-Deduction-Spiel, wo man gemeinsam unterschiedliche Ziele erreichen möchte, das Dorf aufbaut oder das sabotieren kann. Ne? Also man kann so dabei helfen, eigene Gebäude mitzubauen oder das halt dagegen arbeiten. Und das ist so thematisch das, was ich meine. Ne? Also wirklich ein lebendiges Dorf, ja.
Finde ich super gutes Thema übrigens. Also in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, nein, das gibt's, aber du hast recht, ne? Also in der Form gibt's das natürlich eigentlich gar nicht in gut, ne? Also Hamlet und so weiter. Ich meine auch, ne, als damals Hamlet angekündigt wurde, hat das schon allein deshalb, weil das ja so ein Dorf-Building-Game ist, unglaublich viel Hype bekommen. Ne? Also wirklich viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, spielerisch, ich habe es nie gespielt, war es, glaube ich, dann eben mittelgut, ne? Und selbst wenn du so einen Klassiker wie Catan nimmst, das ist ja nicht das, was du gerade suchst. Ne? Du willst ja wirklich so diese Dorfsimulation
von
haben.
Von der Interaktion, ne? Mit dem Schmied, her.
Schaf ja. Und Co. Ja.
Produktionsketten finde ich da so ein Stichwort.
Auch.
Ne? Also gerade so dieses Anno-Gefühl. Ich meine, Anno 1800 ist ein super Spiel, aber es hat nur diese Produktionsketten und eben nicht dieses Aufbaugefühl in dem Spiel. Ne?
Ich glaube, ne, man muss es auf ein paar Aspekte runterbrechen, weil es wieder sowas ist, ne, was wahrscheinlich im Computerspiel dann besser funktioniert als am Tisch. Ich hatte ja überlegt, dass man das auf so einen Stammtisch der Familienanführer des Dorfes runterbricht, wo dann halt verhandelt wird, Connection zu meinem Platz 2, ne, zu sagen so, was bauen wir als nächstes? Ne? Und wo man irgendwie die Stimmen aus der Bevölkerung holen muss, sowas in der Art. Gibt's bisher noch nicht. Vielleicht, also das steht noch vor dem Castle Siege Spiel auf Platz 1 von dem, was ich gern designen würde, aber es ist überambitioniert natürlich. Ne? Aber
hast du The Colonist gespielt?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich glaube, das ist auch so die ganz große Euro-Klatsche. Ne?
Ja, und das ist natürlich auch vom Thema her. Ne? Mhm. Sagt ja schon der Name, die Kolonisten.
Ja, so. Es wird so ein bisschen von vom Rollenspielbereich abgedeckt. Da gibt es so kooperative so Map-Zeichenspiele. Wie heißt es auf Deutsch? Ein ruhiges Jahr. The Quiet Year, wo man zusammen so eine Dorfmap malt und dann aber rollenspieltechnisch narrativ diese Sachen durchgeht. Das ist mir ein bisschen zu wenig Brettspiel. Aber so aus all diesen Bereichen das Zusammenmixen, ich glaube, da steckt was drin.
Also ich hätte trotzdem zwei, die ich da nennen wollen würde. Das eine ist Dorfromantik, auch wenn das natürlich weniger als einen, ne, sehr heruntergebrochen. Dennoch finde ich schon, dass es so ein bisschen dieses, wir bauen eine Landschaft auf zumindest hat. Ich finde, das ist definitiv, und es ist auch ein super Spiel, ich glaube, braucht man nicht viel zu sagen, kennt jeder.
Ja.
Spiel des Jahres. Und das andere wäre, was dann doch eher in diesem Bereich geht, was auch wirklich super umgesetzt ist, mir aber nicht gefallen hat, ist Frostpunk. Das Boardgame, wo wir ja auch angelehnt an die an die Videospiellizenz quasi in ja irgendeiner katastrophalen, vereisten Welt sind und langsam und stetig versuchen, um diesen Turm herum uns ein bisschen aufzubauen. Und da auch da ist es tatsächlich so, dass wir da so ein bisschen Ressourcenmanagement und der eine baut das ab, beziehungsweise die ne, verschiedene Gebäude. Ich finde, das kommt sogar dem Ganzen noch am nächsten. Nur leider ist das Spiel so dermaßen fies und gemein, dass du haushoch verlierst. Also ich dann auch wenig Motivation hatte, es noch viele Male mehr zu spielen. Aber ich glaube, es ist möglich. Nur ich weiß nicht, Deutschland ist ja da auch der Hauptmarkt, würde ich sagen. Ne? Also Anno ist ja auch eine deutsche IP und ich habe auch das, und die Siedler ja auch, also das ist auch für den Videospielmarkt, glaube ich, ist Deutschland da der Hauptabnehmer gefühlt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es dann zu klein irgendwie der Markt für solche Art von Spielen. Ich würde mich aber auf jeden Fall auch freuen. Ich bin ein Riesenfan der Anno-Serie und finde auch Anno 1800 cool. Aber wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen dieses Aufbaugefühl. Ne? Da ist dieses Warenkettengefühl hervorragend drin. Vielleicht ist es zu groß dann, vielleicht ist es zu heftig, aber man könnte es ja auch als Kampagnenspiel oder so vorbereiten oder man spielt es über verschiedene Jahre und jede Partie ist ein Jahr oder so. Ich denke schon, dass das möglich wäre, müsste man nur cool umsetzen. Vielleicht genau. Kommt es ja irgendwann mal.
Wir warten drauf, wir würden es kaufen. Simon.
Auf jeden Fall. Ja, mein letztes Thema ist vielleicht auch das größt umfassendste, weil ich habe ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen geschummelt, aber ich dachte, ich packe trotzdem das Unterthema zu dem Oberthema auch irgendwie mit rein, auch wenn es irgendwie schon so ein bisschen unterschiedlich ist. Und zwar fallen da ganz viele verschiedene Spiele, die ich sehr, sehr feiere, drunter. Es ist aber auch ein Genre, was ich auch außerhalb von Brettspielen einfach sehr gerne mag, wo auch meine Freundin und ich da wirklich auch so ein gemeinsames Interesse an Filmen, Serien, sie auch an Büchern einfach teilt. Und es geht im Großen und Ganzen um Sci-Fi, also um Science Fiction. Und das Unterthema, was ich da drunter gefasst habe, ist tatsächlich auch Cyberpunk. Heißt erstmal alles, was sich damit beschäftigt, mit Sci-Fi finde ich sehr interessant. Es gibt tatsächlich gar nicht so krass viele Spiele, die sich damit beschäftigen, wie man jetzt denken würde. Ich finde, gerade im Bereich Cyberpunk gibt es noch weniger. Also mir fallen da tatsächlich nur Android Netrunner und Burn Cycle jetzt erstmal ein. Wenn wir jetzt ins Sci-Fi-Genre gehen, gibt es natürlich deutlich mehr. Also ich habe jetzt einen Pulsar 2049, einen Xia, haben wir auch schon häufiger erwähnt, einen Unsettled, einen Terraforming Mars. Und das, ich weiß nicht, das weckt bei mir eine große Faszination, dieses Thema oder dieser Themenkomplex, könnte man fast sagen. Es ist so breit gefächert und es gibt so viele unterschiedliche Arten, auch dieses Thema umzusetzen, dass ich sage, bei solchen Themen bin ich hellhörig. Es gibt leider auch sehr viele Sachen, wo ich sage, vielleicht nicht so optimal umgesetzt oder auch vielleicht auch spielerisch einfach nicht interessant. Gerade bei Kickstartern gefühlt in diesem Genre gab es viele Sachen, die auch ein bisschen ins Klo gegriffen haben oder die nach dem Kickstarter überhaupt gar keine Bewandtnis irgendwie mehr hatten oder überhaupt gar nicht mehr stattfanden, aber ich finde das generell erstmal super spannend und da schließe ich jetzt tatsächlich erstmal 4X aus, weil 4X ist für mich noch mein eigenes thematisches Genre, ne, dieses verschiedene Völker im Rennen gegeneinander, das ist nicht das, was ich meine, sondern eher wirklich dieses auch schon erkunden, klar, aber dieses nicht auf Kampf unbedingt. Nicht dieses typische auf Kampf Truppen gegeneinander auflaufen lassen, sondern eher wirklich, wie es bei Terraforming Mars ist, wie es bei Unsettled ist, so eher so ein bisschen das Wissenschaftlichere im Vordergrund oder eben bei Android Netrunner oder Burn Cycle dieses große Ungleichgewicht im Cyberpunk-Genre, ne, zwischen großen Firmen und den kleinen Hackern, die sich versuchen, dadurch zu kämpfen.
Ja. Was mir dazu als Spiel noch einfällt, ist der YouTuber Rado, der auch etwas bekannter ist. Der ist immer ein großer Fan gewesen von Shadowrun Crossfire. Mhm. Ich habe es nicht gespielt. Aber
ich habe es auch nicht gespielt, aber Shadowrun ist die geilste Cyberpunk-IP, weil da eben noch für mich Fantasy-Elemente mit dazukommen. Ne?
Aber ja, das tatsächlich schreckt mich dann eher ab.
Ja, okay, aber dann habe ich noch
mag dann das Reine tatsächlich lieber.
Aber es ist natürlich eine bekannte IP und
ja, Ich würde es auch mitspielen, ne? Aber ich sag mal, es gibt auch viele IPs, ne? Und auch Cyberpunk 2077 beispielsweise als Videospiel habe ich ziemlich durchgesuchtet. Also
ist doch gerade ein Brettspiel rausgekommen, ne?
Ja, das soll wohl nicht so mega sein, habe ich gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ne? Gerade bei IPs muss man immer vorsichtig sein, außer es ist Star Wars scheinbar.
Ja.
Aber ich fand das PC-Spiel oder das Videospiel auch damals schon, auch wo es total gehatet wurde, ich habe das davon wenig vorher mitbekommen, aber ich war absolut fasziniert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden da rein investiert. Und diese gesamten kleinen Geschichten, die es darum geht, die da irgendwie dieses Worldbuilding ja auch sehr, sehr viel erzählen. Ich finde das total spannend. Und Android Netrunner bringt es natürlich dann auf den Punkt mit einer völligen Asymmetrie. Der eine ist der große Konzern, der andere ist der Hacker, der versucht, da durchzukommen. Ich finde es geil. Und
ist Burncycle nicht auch in dieser Richtung?
Genau, Burncycle. Ja. Deshalb finde ich Burncycle ja auch noch mal stärker als, so schon, weil ich einfach das Thema total super finde. Na, da sind wir ja Roboter, die gegen die Menschen, gegen die großen Megakonzerne ja aufbegehren. Aber ich mag das. Also ich finde das auch vom Erzählerischen einfach sehr spannend und beschäftige mich, wie gesagt, auch außerhalb des Brettspiels mit diesem Genre. Und für mich immer zumindest ein Blick wert, wie gesagt, ein sehr, sehr kritischer Blick, vielleicht auch ähnlich wie bei Stefan jetzt, wenn er sagt, es kommt auch viel Müll raus. Ich finde auch in diesem Genre muss man wirklich sehr, sehr hart separieren, weil ich glaube auch Terraforming Mars so ein bisschen das schon hervorgehoben hat, dass das in der breiten Masse oder bei denen, ne, ist ja ein Begriff, auch bei Nichtspielern vielleicht schon, Terraforming Mars, dass eben dieses Thema auch gern genutzt wird, um ja seinen eigenen Spielern irgendwie nach vorne zu bringen oder auch durch die Liebe dazu, wie auch immer. Aber gefühlt war da auch jetzt von den, zumindest von den drei Themen, die ich jetzt genannt habe, der meiste Müll dabei, den man so auch vielleicht mitnehmen konnte. Von daher immer ein gewähltes Auge, aber ich finde es erstmal interessant und schaue es mir an.
Ja. Wir müssen unbedingt Axon Protocol spielen.
Das, ja, natürlich.
Das ist ein Kickstarter. Erstlingsprojekt, hat seine Macken, aber thematisch, wow. Das muss ich in der Gespielfolge drüber sprechen und vielleicht spielen wir es zwischenzeitlich noch am Mittwoch. Mal schauen, ob es dir gefällt. Ich fand es thematisch unfassbar. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Richtig gut, ja.
Ja, bin sehr gespannt. Hab damals tatsächlich aktiv nicht beim Kickstarter mitgemacht und mich da enthalten. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich dann überzeugen kann. Aber wie gesagt, thematisch hast du mich.
Ja, spielerisch hat seine Ecken und Kanten, aber die waren uns bei dem Thema tatsächlich egal. Hatten wir einen sehr guten Abend mit.
Ja, ich glaube, du bist ja auch dann voll in den Themenbereich auch immer
dabei
und weißt, was da so rauskommt. Ne?
Genau, da habe ich auch ein Auge drauf. Wir auch wenn wir heute Honorable Mentions gemacht hätten, wäre Cyberpunk ganz vorne mit dabei gewesen. Ja. Genau. Ja. Stefan. Wir sind auch gespannt.
Ja, ich schließe mich da übrigens an. Du hast ja gesagt, Science Fiction, Cyberpunk, da bin ich auch immer dabei. Also absolut. Also auch mehr als Fantasy. Ich versuche immer auch ein bisschen bei den Büchern aktiv zu sein und lande öfters immer bei Fantasy, weil mir auf der Sci-Fi-Seite oft zu viele gute Sachen fehlen. Im Vergleich einfach.
Dann sag Bescheid.
Machen wir eine Bonusfolge für die Patreons.
Oder ich schreibe sie
über WhatsApp. Oder das. Aber nein, also generell Science Fiction auch, weshalb ja Platz 2 Star Wars ist ja ein bisschen in die Richtung, aber mein Platz Nummer 1 bleibt auch quasi in der Zukunft. Und das ist auch so, das ist anders als Star Wars, wo ich die Liebe erst in den letzten Jahren nochmal, wo die nochmal neu geweckt wurde, ist das etwas, was mich seit meiner Kindheit eigentlich begleitet. Da bin ich schon als klein, in Anführungsstrichen, was weiß ich, es ist immer schwer zu sagen, wie alt man da war, aber vor den Geschäften gestanden und habe mir die Miniaturen, die bemalten Miniaturen angeschaut, nämlich vor den Games Workshop Läden. Und wir reden, also für mich bis heute eine der Themen, der IPs schlechthin ist Warhammer, aber insbesondere Warhammer 40k, wo ich auch alles ist übertrieben, ne, was die Zeit zulässt, aber sehr viel von lese und welches ich einfach sehr gerne spiele. Ich denke mir immer, dass wenn der Tag kommt, wo man ein bisschen mehr Freizeit hat, dass ich dann da nochmal einsteige. Also als Kind habe ich das Tabletop gespielt, sowohl Warhammer als auch 40k. Und dann aber irgendwann ist das ein, na, das ist so nicht nur ein Geldfresser, auch ein Zeitfresser. Und das ist so, gehört ja in diese Gruppe von Spielen, dann spielst du das und nichts anderes mehr. Aber für mich ist gerade das 40K-Universum einfach bis heute immer noch ungeschlagen. Schon allein ja auch so ein bisschen deshalb, weil es, und das mag ich tatsächlich sehr gerne, weil es nicht so diese klare Gut-Böse-Verteilung gibt. Da sind einfach alle böse, also inklusive der Menschen. Es ist, niemand hat da wirklich gute Absichten. Und das Traurige jetzt jedoch bei der IP ist, und das meinte ich vorhin mit Star Wars, dass ich da eigentlich sehr happy mit bin, ist, dass gefühlt da Games Workshop ja schon sehr großes Schindluder mittreibt, was dort rauskommt. Im Brettspielbereich wahrscheinlich noch am okaysten, wenn man es so nennen will, ne? Aber im natürlich im Computer-Videospielbereich gibt es auch seine Highlights mit einem Total War Warhammer, aber oder Rogue Trader soll ja auch nicht so schlecht sein, neu erschienen RPG. Aber auf der Brettspielseite, da hatte ich Verbotene Welten ist da halt ein ganz ganz vielleicht das beste 40K-Spiel, würde ich mir gerade überlegen. Wahrscheinlich ja, ne? Und tatsächlich, was ich noch empfehlen kann, was ich eigentlich auch gut finde, ist Warhammer Underworlds, Shadespire oder Nightvault oder was auch immer. Das ist quasi, wenn man auch nicht unbedingt anmalen möchte, spielbar. Und das ist quasi auch mit Figuren, aber sehr deck-driven Spiel, wo ich sehr kurz, das geht also über 3 Runden nur, in jeder Runde mache ich eigentlich nur 4 Aktionen. Und das Sympathische und das Geldmacherische für Games Workshop ist, dass es da unendlich viele Warbands, also Einheiten für gibt, die man kaufen kann. Also wenn man kann mit der Grundbox, kann die sich holen und einfach sehr viel Spaß haben. Ich weiß gar nicht, wo die gerade preislich liegt. Vielleicht möchte einer von euch mal eben gucken. Ist sie über 35 oder mehr? Und da kannst du halt, wenn dir das gefällt, so ein bisschen ähnlich so wie Summoner Wars, ne? Da hast du halt 2 Warbands drin, kannst da ein bisschen spielen. Und das ist spielerisch deshalb ganz nett, weil es, und ähnlich wie Shatterpoint übrigens, auch nicht derjenige gewinnt, der am meisten der gegnerischen Einheiten eliminiert, sondern oft der irgendwelche Objectives erfüllt. Und das ist da immer ein bisschen, finde ich, eigentlich ganz clever gelöst. Aber ja, Warhammer 40K, Games Workshop, leider auf Platz 1.
Ist okay.
Ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie man das sieht. Ja, also, das ist, ja.
Also ich mag das Thema, ich fand auch das bei Verbotenen Welten sehr stark drin. Ich glaube, ich mag das Setting, weil einfach alles übertrieben ist und damit, ne, alle im ständigen Konflikt sind. Es ist ein großer Spielplatz zum Spielen einfach, ne? Also da kann einfach spielerisch eine Menge passieren in diesem Universum und du musst dir so gewisse Fragen wie, warum kämpfen die miteinander und sowas nicht wirklich stellen, ne? Also es ist somit eigentlich ein gutes Spenderthema für alle möglichen konfliktgetriebenen Spiele dabei, ne? Es ist ein bisschen, genau wie du gesagt hast, schade, dass es so inkonsistent ist mit dem, was rauskommt. Ich weiß gar nicht, wie momentan die IP-Lage ist. Ich glaube, sie bringen nur ihre eigenen Spiele raus, ne? Also sowas wie Underworld ist von Games Workshop selber.
Ja.
Ne? Was
ich finde es halt super schwer reinzukommen, als jemand, der es noch nicht, der jetzt nicht in der Welt drin ist. Finde ich, fühlt sich selbst dann in Forbidden Worlds irgendwie für mich recht generisch an, tatsächlich. Weil ich eben auch die ganzen Hintergrundsachen einfach nicht weiß. Ne? Das ist ja, das ist so. Ich finde es aber auch nicht so spannend. Also Orks im Weltraum, ich weiß nicht.
Die besten Orks. Also beste Ork-Erstellung. 10/10.
Gefühlt, finde ich, sind die schon halt Trendsetter. Ne? Also das muss man denen schon zugestehen, dass die schon sehr, sehr früh, also was auch die, also ich erinnere mich noch damals an die Threads, wie angeblich ja das MMO von Games Workshop später was rauskam nach World of Warcraft, wie sie von WoW geklaut hätten. Und natürlich ist es eher ein Games Workshop, was hier ja maßgeblich schon Trendsetter war über viele Zeiten, was auch die Völker und so weiter angeht. Ne? Also Starcraft, was wie Skaven, ach ja, bei Starcraft auch, genau, ja, und World of aber so Skaven bis heute Lieblings Fantasy, Warhammer Fantasy Rasse, ja, oder Also ich finde es schon, also generisch finde ich einfach, glaube ich, da nicht passend, so als
Nein, es fühlt sich für mich, generisch an, weil es eben auch eine alte IP ist, ne? Und man das auch einfach schon, ne, also für mich nicht so ansprechend, aber ich will dem nicht absprechen. Es gibt es ja auch schon wirklich lange, ne, die IP. Das ist ähnlich, wie man sagen würde, weiß ich nicht. Fantasy ist generisch. Ja, irgendwann gab es aber auch jemanden, der das erfunden hat. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du von Anfang an dabei bist oder nicht.
Ja, absolut. Ja, und es ist schwer reinzukommen, da hast du recht. Ja. Da könnten sie mal sich was anderes einfallen lassen. Vielleicht, aber ich glaube, aber Warhammer Underworlds ist ein Weg, da reinzukommen, ne, wenn ein bisschen ist. Auch, es wäre so der Step One.
Ich frage mich, ob wir nicht auch mittlerweile für Warhammer, so um das Tabletop zu spielen, versaut sind. Es sind viele Würfel, Stefan, auch.
Ja, viel zu viele. Ja, ich bin auf hier, ich würde es, glaube ich, nicht mögen. Ja, das stimmt. Ich habe Kill Team, habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt. Das ist dann schon eher my cup of tea, ne, wo du sagst, also auch natürlich auch noch viel zu viele Würfel, aber spielt sich schneller von der Hand und regeltechnisch sind natürlich, sagen ja auch nicht wenige, das sind ja bewusst Storytelling, wenn du so möchtest, Tabletops, ne, die nicht auf die Spielmechaniken Wert legen, sondern die sagen, balance not, I don't care, Hauptsache es fühlt sich irgendwie thematisch an und ja.
Ja.
Definitiv. Aber nee, wir würden es, glaube ich, nicht mögen.
Nee, aber das ist, wenn man es einmal gespielt hat, ich habe es ja auch als Kind, als Jugendlicher gespielt, man hat das im Hinterkopf. Ne? Man denkt, wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich nochmal. Ne? Also das, den Gedanken kann ich sehr gut verstehen. Ja,
ja, und die Wahrheit ist dann aber übrigens, und das nur dazu, dass auch dann immer oft sehr langweilige Spiele waren, weil du alle paar Minuten dann doch immer irgendeine Regel nachschlagen musstest oder diskutiert hast mit irgendjemandem. Nein, das ist so und so.
Ja, es ist halt eher, ne, die Zielgruppe ist halt auch eher dann Tabletop-Geschichte gewesen eigentlich, ne, die dann auch mal in das Brettspiel-Hobby so reinschnuppern wollten, ne, das ist ja schon nochmal ein anderer Bereich, kann man ja
absolut
sagen.
Definitiv, ja.
Ja, war doch eine schöne Folge.
Gut, das sind die Themen, von denen wir uns mehr wünschen würden, die uns immer wieder Freude bereiten. Eine Kategorie, die dem Stefan immer große Freude bereitet, ist unsere Abschlusskategorie, die Nudel der Woche. Und da hat er bestimmt was Tolles vorbereitet.
Ich wüsste ja noch nicht mal, welcher wir jetzt genannt haben. Also
das ist echt ein Problem.
Wir brauchen so eine Liste.
Ja, also es ist unglaublich, wie ihr vorbereitet seid. Also ich habe natürlich wieder eine thematische Nudel für heute.
Ah ja, sehr gut. Ja.
Ich
hätte auch sonst eine.
Ich komme.
Bestimmt nicht. Nee, ich weiß das nämlich. Ich wollte nämlich heute, passend zum Thema, weil ja wichtig ist, mit welcher Füllung wir die Spiele-Mechaniken gefüllt bekommen in dieser Folge, wollte ich für heute einfach die Ravioli nehmen.
Die Ravioli. Die Tortellini hatten wir.
Die wollte ich auch nehmen übrigens.
Seht ihr mal. Ja.
Aber nicht die Ravioli,
die Tortellini, und heute ist es die Ravioli.
Die Dosen-Ravioli, die man früher gegessen hat auf dem Rock am Ring.
Schön. Wow, ja.
Kalt.
Boah, aber den Geschmack habe ich direkt wieder im Mund davon.
Ja. Dankeschön dafür. Ja.
Genau. Und damit schicken wir euch auf die Arbeit, in die Nacht, wo auch immer ihr seid.
Ins Bett, wie auch immer.
Wir sind gerne bei euch. Nächste Woche wieder. Macht's gut.
Schön, dass du gewunken hast.
Ciao.
Er winkt noch mehr.